Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur Folge 7 mittlerweile der Unternehmerlounge. Daniel, die Zeit geht rum, oder?
Absolut, absolut. Der Sommer ist bald vorbei. Wenn die Folge online kommt, ist die EM nahezu durch. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute nicht alleine sind, lieber Fabian.
Ja, wir haben heute einen Gast mit einer sehr, sehr interessanten Backstory. Wir kannten uns schon von einem Videodreh, den wir zusammen hatten. Da durfte ich schon mehr über seine Person erfahren. Und da dachte ich mir, dass den müssen wir im Podcast haben. Uns gegenüber sitzt heute Nicolas Brendel. Hi.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hi.
Nicolas, du bist ja in der IT-Branche unterwegs, richtig?
IT-Branche weit gefasst, ja, tatsächlich. Also ich bin Gründer, Unternehmer ja, von der Honeysuckle GmbH. Und ja, es ist ein IT-Unternehmen, ein Softwareunternehmen. War aber nicht immer in der IT-Branche tatsächlich, ne? Also das ist auch für mich ein Stück weit neues Metier.
Cool. Du hast ja eine sehr internationale Background-Story. Sag mir bitte, wenn ich falsch liege, aber du bist ja nicht in Deutschland geboren, oder?
Doch, bin ich tatsächlich. Also in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ja, alles gut. Ne? Es ist eine wilde Geschichte, ne? Oder gar nicht mal so wild. Ne? Also in Deutschland geboren, in Gießen, Hessen. Mein Vater ist Amerikaner. Der ist in den 80ern tatsächlich mit der US Army nach Deutschland gekommen. Da meine Mutter kennengelernt. Ja, dann bin ich auf die Welt gekommen. Und ja, also hier geboren, aufgewachsen, aber jedes Jahr eigentlich in den USA gewesen, tatsächlich. Ne? Also habe da so das Beste aus beiden Welten mitbekommen. Also mein Herz schlägt tatsächlich für zwei Länder. Ne? Also ich bin so irgendwo mittendrin.
Nimm mich ein bisschen mit. Also ich habe mehrere Fragen. Das ist ja das Gute an einem Podcast, ne? Ich kann auch mehrere Fragen stellen.
Nein, bitte nur zwei, Daniel.
Okay, dann mache ich es schnell. Was machst du aktuell und wie bist du hingekommen? Ist das okay, Fabian?
Sehr weit gefasst.
Wow, okay.
Ja, ich darf halt nur zwei Fragen stellen.
Also, um die Frage zu beantworten, um Gottes Willen, das wird ein Monolog, ne? Also, wie viel Zeit haben wir?
Dann leg mir keine Fesseln auf, dann kriegst du auch eine gute Folge. Ich muss noch ein bisschen erziehen, Nikolas, ne? Das merkst du.
Ich bin noch zu jung, dynamisch und quirlig. Oh je.
Nee,
Jung,
also
dynamisch
ich
und
meine, wir
quirlig.
können gerne im Urschleim anfangen, ne? Also ich sag mal, von Geburt bis aktuell, ne? Aber da sind sehr viele Stationen und sehr viele.
Middle School, ach nee, das war ja bei Deutschland, bei Hessen.
Ja, genau, ne?
Es gibt so ein paar Themen, die ich Flugzeug, also Technik und in Unternehmensgeist. Das sind so drei, die irgendwie bei mir so hängen geblieben sind.
Ja, tatsächlich. Da müssen wir tatsächlich im Urschleim anfangen, ne, um das mal zu erklären, wie das alles kam. Ne? Also wie gesagt, ne, gebürtig, also geboren in Deutschland, da aufgewachsen, aber eben durch ja, dieses jährliche in die USA fliegen, Familie besuchen und da halt auch so ein bisschen diese ganze USA-Experience mitzubekommen. Ne? Ich war ein paar Wochen in der Highschool mit meinen Cousins und Cousinen, ne? Hab da wirklich so ja, diesen American Lifestyle mitbekommen. Und sag mal, durch die Fliegerei natürlich auch ein Stück weit in Bezug zu Flugzeugen an sich. Ne? Mich hat das halt immer fasziniert, nicht nur mit dem Flugzeug zu fliegen, aber auch am Flughafen zu stehen, da zu gucken, was alles passiert. Und ja, dadurch ist so eine Passion entstanden zu Flugzeugen. Und ja, hab aber, um da ein bisschen zurückzuspulen, nach der 12. Klasse die Schule beendet. Ne, also ich hätte eigentlich 13 Jahre machen müssen zum Abitur, habe dann aber gesagt, boah, irgendwie ist das nicht meins, ne? Frontalunterricht, öffentliche Schule, kaputtes Schulsystem, habe ich keinen Bock drauf. Und bin dann zur Bundeswehr. So, ne? Also von einem strukturlosen Schulsystem in absolut geordnete Strukturen, bunt. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte das unbedingt machen, aber wenn Bundeswehr, dann irgendwas mit Flugzeugen, gehst du zu den Fallschirmjägern. Aus Flugzeugen rausspringen. Ne? Also nicht ganz so den Flugzeugbezug, aber irgendwie doch. Und hatte mich damals tatsächlich von der Schule noch 2 Wochen beurlauben lassen, um zur Grundausbildung antreten zu können. Ne? Also das war so meine Selbstfindungsphase, wenn man das so schön sagen möchte. Eat, Pray, Love war bei mir eben Shoot, Run und keine Ahnung was noch alles. Ne?
Und Jump.
Und Jump, genau, danke. Und ja, genau, war dann bei der Bundeswehr. Da dann Fallschirmspringer-Ausbildung gemacht nach der Grundausbildung und so weiter. Hab da aber auch gemerkt, okay, irgendwie ist es das nicht wirklich. Ne? Auch damals waren sie schon unterfinanziert. Hab da die tollsten Erlebnisse gehabt. Also ich meine, es war eine, ja, so ein Stück weit Character-Building-Zeit. Ne? Also man, ich habe schon gemerkt, okay, ne, irgendwie ist das cool, aber irgendwas fehlt immer noch. Ne? Ich bin da ein Freigeist, konnte mich da immer noch nicht entfesseln. Hab dann glücklicherweise eine Ausbildung bei Lufthansa Technik in Frankfurt machen dürfen. Zum Flugzeugmechaniker. Das Ganze auch verkürzt, also 3 Jahre duales System. Wirklich gearbeitet, auch schon in Schichten während der Ausbildung, an Flugzeugen geschraubt, die repariert. Dann auch in der Berufsschule gewesen. Und ja, war dann später auch in diesem Beruf tätig für verschiedene Airlines.
Also kam so deine Passion zu Flugzeugen, kam das wirklich in der Bundeswehrzeit oder war das schon davor? Ich meine, wenn du...
Es war davor. Ja, also wirklich durch die jährlichen Reisen, es ist... Ich weiß nicht, ne? Man verbindet ja ganz oft emotional auch was. Ne? Das ist bei mir, wenn ich Kerosin verbranntes rieche am Flughafen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ne? Aber manche verbinden Urlaub in der Türkei damit. Ne? Bei mir war es immer dieses ja, Familie besuchen, Reisen in eine ganz andere Welt, nämlich die USA.
Großartig. Wie oft bist du da in deiner, wenn du Fallschirmjäger warst, ne? Wie oft bist du da auch in deinem Leben aus einem Flugzeug gesprungen? Muss ja einige Male gewesen sein in der Grundausbildung, oder?
Es war leider nicht so oft. Ne? Also eigentlich wäre ich ja 23 Monate bei der Bundeswehr gewesen, habe dann aber auch wieder verkürzt auf 13. Also ich war 13 Monate insgesamt dort. Davon, Gott, wie lange ging denn die Grundausbildung? 2 Monate, 3 Monate? Also 7 Mal, um die Frage zu beantworten. Ne? Also in Altenstadt, da ist die Fallschirmspringerschule. Während dieser Ausbildung springst du 5 Mal aus einer Transall. Die Flugzeuge fliegen heute gar nicht mehr. Die kann man auch in Museen sehen. Und dann einmal wirklich als Sprungdienst. Ne? Also lustigerweise andere Zahlen, ne, für einen Fallschirmsprung. Ne? Ich wurde bezahlt, man hat eine Fallschirmspringerzulage bekommen, ne? Gefahrenzulage sozusagen. Das war eigentlich ganz cool. Ne? Also es ist eigentlich das, was ich mir gewünscht habe und ich wurde noch dafür bezahlt. Hat gefetzt auf jeden Fall.
Großartig. Also ich hatte damals, ich habe meinen, also meinen ersten und einzigen Fallschirmsprung habe ich in Kapstadt gemacht. Und ich hatte so Schiss davor. Heilige.
Es war aber ein Tandem-Sprung.
Ja, logisch, oder? Logisch. Ich habe keinen Schein.
Ja.
Also es hat mir sehr gut gefallen und ich würde es auch nochmal machen, aber nicht so sehr, dass ich mich da alleine auswerfen würde mit einem eigenen Schein.
Gut, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, es ist auch nochmal ein Unterschied. Eine militärische Sprünge, das war kein Freifaller. Na, also man sagt immer, es gibt einen Unterschied Freifaller und diese Automatikkappen. Na, also man ist mit dem Flugzeug mit der Aufziehleine befestigt, du springst raus und der Fallschirm wird automatisch aufgezogen.
Ah.
Na, also man fällt letzten Endes, oh Gott, ich glaube es sind 10 Sekunden, bis die Kappe sich komplett geöffnet hat und dann der eigentliche Flug oder Fall zu Boden, das sind 30 Sekunden maximal, je nach Wind und Wetter.
Und dann kann man doch irgendwann der Wechsel.
Der Wechsel von Luftfahrt, meinst du?
Mhm.
Ja, also Luftfahrt ist es nach wie vor so ein spannendes Ding. Ne? Also ich war fast 11 Jahre in der Luftfahrt unterwegs, glaube ich. 10, 11 Jahre müsste es gewesen sein. Ne? Also war da, wie gesagt, für verschiedene Airlines unterwegs. War in Frankfurt ja dann bei Air Canada angestellt. Bin 2012 berufsbedingt auch nach Leipzig gezogen. Hab da für Aerologic gearbeitet. Das ist ein Joint Venture zwischen Lufthansa Cargo und DHL Express. Na, also bin da, sage ich mal, die Karriereleiter ja, hochgelaufen, habe sie erklommen, war dann meine letzte Position in der Luftfahrt bei DHL Express, ja, dem Leiter des technischen Einsatzzentrums, würde ich es nennen. Also wir haben die ganze technische Planung gemacht. Also welches Flugzeug ist wo stehen geblieben, muss wie repariert werden, Ersatzteilversorgung und so weiter. Ne? Also das muss ja auch alles in die Hand genommen werden. Sehr, sehr operativ, aber spannend. Ne? Auch das alles im Dreischichtsystem. Hatte zwischenzeitlich während dieser gesamten Jahre nebenberuflichen Bachelor gemacht in Aviation Business Administration und dann an der Handelshochschule hier in Leipzig meinen MBA. Und im Zuge dessen hat es mich so ein Stück weit aus der Luftfahrt rausgezogen. Ich habe dann das Ganze abgeschlossen, habe auch gesagt, so, okay, Jetzt warst du dein Leben lang in einer Industrie, in einer Anstellung. Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe, ich glaube, alle 2 bis 4 Jahre meinen Job gewechselt, ne? Weil ich habe da auch schon immer gemerkt, so grüne Wiese ist geil. Ne? Was aufbauen, was gestalten, ob das ein Team ist oder sonst was. Aber wenn das fertig war und es in das tägliche Doing ging, habe ich mich schnell gelangweilt. Ne? So nach dem Motto, okay, what next? Was kommt jetzt? Und bin dann zu einem Ingenieurdienstleister in eine Sales-Position. Ne? Also mein erstes Mal Sales, Vertrieb, rausfahren zu Kunden und Ingenieure in der Dienstleistung verkaufen. Also Ingenieure und ITler, Softwareentwickler.
Und das war quasi dann so dein Intro in die IT das erste Mal? Da bist du das erste Mal damit wirklich in Berührung gekommen?
Ja, also ich sag mal, IT-affin war ich schon immer. Ne? Ich hatte damals auch Informatik-Leistungskurs, war da ehrlich gesagt nicht der Beste. Ne? Also ein Coder war ich nie. Aber hatte 98 meinen ersten PC bekommen, damals noch mit Einwahlmodem, ne? Wenn schön die Leitung besetzt war und die Mutter geschimpft hat. Ne? Oder wo man für einen MP3-Download für ein Lied eine Viertelstunde gebraucht hat. Alles ganz legal natürlich, ne? Möchte ich dazu sagen.
Total. Ich habe mich erstmal mit meiner Mutti wieder über gebrannte DVDs unterhalten.
Das waren Zeiten, ne?
Was eine Zeit, ey.
Und selbst ausgedrucktes Cover, ne?
Ja, immer. Nee, tatsächlich haben wir darüber geredet, weil ich war das erste Mal in Kontakt mit Film, reicht bei mir ja auch relativ weit prozentual zu meinem Leben, relativ weit zurück. Das war in der Grundschule irgendwie 3. Klasse, da waren wir für den Goldenen Spatz nominiert für den Jugend- und Filmpreis damals. Pixel nennt er sich. Und da haben wir eben versucht, diesen Film, den wir damals produziert hatten, wiederzufinden. Und der ist nur auf einer DVD. Das heißt, wir müssen die jetzt, damit ich die auch bei mir habe, duplizieren.
Wenn du was brauchst, ich habe ein mobiles Laufwerk gerade neben mir stehen, weil ich immer die Ermittlungsakten noch auf DVD kriege.
Gottes Willen.
Ach du Heilige. Ja, da schlägt jetzt nicht.
Manchmal muss ich auch eine vorher hinsenden, die mir dann, und.
Aber Disketten werden nicht mehr benutzt, oder?
Nein, Disketten also nicht mehr, aber sie hassen Rewritables. Also diese ganze AWs ist verboten. USB-Sticks nehmen sie, gut, Behörden.
Übrigens kurze Entschuldigung an so Zuhörer. Wir sind ja so immer schon relativ im Denglischen unterwegs, aber heute lässt sich halt umso weniger umgehen, weil Nikolas da genauso tickt wie wir. Also wir versuchen größtenteils alles in Deutsch zu machen, aber wir werden immer mal englische Begriffe mit reinwerfen. Das tut uns leid, aber das wird sich heute nicht umgehen lassen.
Das ist doch auch der Zeitgeist. Ja, die meisten verstehen es doch.
Ja, genau. Also DVDs, absolut grandiose Zeit mit dem Kopieren und Brennen.
War eine schöne Zeit. Ne? Deswegen, also ich meine, da sind wir vermutlich alle ähnlich aufgewachsen. Ne? Also um deine Frage zu beantworten, ja, technikaffin, ne? Aber nie ein Coder gewesen. Ne? Also kleine Skripts mal im Zuge der Schule, ja, selber programmiert, wenn man das so nennen kann, ne? in Eclipse mit Python damals noch. Aber das, würde ich nicht sagen, dass ich jetzt der IT-Geek bin, das nicht. Ne? Top-Level-Verständnis, vielleicht auch ein bisschen tiefer gehend als der eine oder andere, aber ich bin eher auf der Business-Seite unterwegs. Ne? Das, was ich auch gelernt habe.
Das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich irgendwie dachte, dass man bei IT ist für mich immer so ein extrem technisches Thema. Und ich dachte immer, okay, da muss ja jeder, der irgendwas in einer Firma damit zu tun hat, alles irgendwie verstehen. Aber als wir dann miteinander uns das erste Mal getroffen hatten, ist mir erstmal klar geworden, okay, nee, ist es ja gar nicht. Du kannst ja einfach das grobe Verständnis haben und wie bei jedem Sales-Thema einfach das grobe Konzept verstehen, welches Problem es löst. Und dann kannst du es natürlich vertreiben und für die Company führen. Du musst ja nicht wissen, wie der Code im Backend funktioniert.
Ja, bin ich bei dir. Ne? Aber deshalb ist es auch wichtig, warum man einen Co-Founder haben sollte, meiner Meinung nach. Ne? Also alleine gründen, ich will nicht sagen, war für mich eine Horrorvorstellung, das nicht. Ne? Aber mir hat immer die Idee gefehlt, ne? Wo ich sage, okay, da stehe ich voll dahinter. Ne? Dafür renne ich los, das zündet mich an. Und auf der anderen Seite, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, aber mein Co-Founder David, der hat eben die Idee gehabt, aber ich will nicht sagen, er hatte nicht den Mut, ne? Aber es hat einfach der Wingman gefehlt, der sagt, komm, wir machen das, ne? Ich halte den Rücken frei, alles was das Business angeht und du machst die Tech-Magic. Ne? Und ich glaube, das ist essentiell im Gründertum, dass man da noch jemanden hat, der mit einem ins Sparring gehen kann, den man fragen kann, wo man sich gegenseitig challenge und sagt, okay, ist das noch richtig, was wir tun und wie wir es tun? Und ich glaube, daran scheitern viele Solo-Entrepreneur. Gegenstück ist natürlich wieder, ne, wenn du 4, 5 Gründer hast, funktioniert auch oft nicht. Ne? Das ist schon wieder eine zu große Vielfalt und zu viele Interessen, die da irgendwie zusammengepackt werden müssen. Ne? Also der Sweet Spot, finde ich, ist immer 2 Leute.
Was löst ihr denn mit eurer Company als Problem überhaupt? Das hatten wir vorher nur, also wir sind ja überhaupt noch nicht ins Geschäftliche reingekommen.
Stimmt.
Was tut ihr bei euch und welches Problem löst ihr da?
Genau, also wir entwickeln ja ein Produkt, was wir Honeysuckle Bubbles nennen. Und zwar ermöglichen wir es Softwareentwicklern, gerade in großen Corporations, in großen Companies einfach, die große Softwareprojekte haben, auch weltweit verteilte Entwickler, da schnellstmöglich Entwickler on- und off-zuboarden. Beispiel, wir hatten Proof of Concept mit Airbus, das darf ich auch publik so sagen. Die hatten das Problem, es sollte eine Entwicklerin starten. Das war auch Monate vorher bekannt. Die Hardware wurde bestellt, aber wie es oft in großen Unternehmen ist, am Tag 1 steht die Person da und die Hardware ist noch nicht verfügbar. Wenn die Hardware dann da ist, also in Form eines Laptops, ne, um arbeiten zu können, ist die meistens nackig. Da sind noch keine Tools drauf, die man einfach zum Entwickeln hat, weil nach wie vor diese ganze Toolchain, also sprich die Editoren und sowas, lokal auf dem Rechner installiert werden müssen und der Rechner muss entsprechend große Rechenpower haben. Und da haben wir uns gedacht, okay, warum ist das noch so? Ne? Der ganze Trend geht gerade in die Cloud. Ne? Alles passiert in der Cloud. Warum nicht einfach wie eine Seifenblase, ne, eine Bubble kreieren in der Cloud, wo die ganzen Tools drin sind, dass ein Entwickler, eine Entwicklerin sich über unsere Plattform in die Cloud einloggt und in der Cloud entwickelt. Es muss nichts mehr lokal installiert werden. Du brauchst keinen Supercomputer mehr, der völlig übermotorisiert ist, sondern du kannst, ja mal salopp gesprochen, Sekretärinnen-Laptop nehmen, gehst in den Browser, loggst dich in unsere Bubbles-Plattform ein, kreierst deinen virtuellen PC sozusagen, programmierst und wenn du fertig bist, machst du diese Bubble wieder kaputt. Na, als ob du deinen Laptop danach zerstören würdest, durchbohren, verbrennen, ne, um halt keine Sicherheitslücken zu hinterlassen. Also letzten Endes, was wir bieten im großen Corporate-Kontext, Flexibilität und Zeitersparnis.
Das heißt, ihr umgeht diese Herausforderung, dass man alles immer lokal, auch datenschutztechnisch eine Herausforderung, sicherheitstechnisch eine Herausforderung, dass man immer alles lokal auf den Rechnern entwickelt, programmiert, was auch immer, speichert. Das umgeht ihr total und macht dann natürlich nicht nur auf der Programmiererseite einiges einfacher, sondern auch beim On- und Offboarding von Personen, weil du bist ja super viel schneller, oder?
Genau, auch die Admins freuen sich natürlich, ne? Und du kannst es halt alles kontrollieren. Ne? Also stellen wir uns vor, du hast ein großes Unternehmen, die schicken Rechner, Laptops in alle Welt, ne? Dass Entwickler, die geografisch irgendwo ganz anders sitzen, ja, entwickeln können in einem großen Softwareprojekt. Das hast du gar nicht mehr richtig unter Kontrolle. Natürlich haben die alle Inventarnummern, aber du kannst nicht kontrollieren, welchen Versionsstand habe ich überhaupt, ne? Von dem Tool, das der oder diejenige nutzt. Ne? Und was passiert, wenn derjenige, wenn es ein Freelancer ist, mit dem Projekt durch ist, ne? Wie kommt der Rechner wieder zurück? Ne? Was passiert auf dem Weg zurück? Ne? Da greift da irgendjemand Daten ab, ne? Oder das Ding geht verloren. Also es sind sehr, sehr viele Risiken, die wir einfach erschlagen mit unserer Lösung.
Es gibt ja einige Branchen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber es gibt einige Branchen, die in meinem Kopf, da kristallisieren sich nicht so Unterschiede raus oder merkt man, okay, da gibt es sehr viel Konkurrenz, die machen alle das Gleiche. Aber ich habe noch nie, seid ihr damit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt? Weil ich kenne keine andere Company. Ich bin aber auch wenig in der IT unterwegs, muss man auch mal auf der anderen Seite sagen.
Jein, ne? Also ich sag mal, es gibt Marktbegleiter, ganz klar. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir hier Rocket Science betreiben. Ne? Also letzten Endes, die Problematik ist da. Es gibt auch Unternehmen wie jetzt auch GitHub, ne? GitHub Codespaces, ne? Die Entwicklerplattform, die gehen auch mittlerweile mehr und mehr in die Cloud, ne? Dass man in der Cloud entwickelt. Ne? Das Problem ist halt einfach, die Anbindung verschiedener Tools ist da nicht so einfach. Du bist auf deren Cloud, also bist gebunden, ne? Bei denen auf der Plattform zu arbeiten. Da sind wir flexibler, dass wir sagen, okay, du kannst unsere Lösung auf einer AWS-Cloud installieren, du kannst es auch on-premise machen, also wirklich vor Ort beim Kunden, wenn der Server-Rack dastehen hat. Da sind wir einfach nicht gebunden. Also gerade bei deutschen Kunden merken wir es immer wieder, denen ist es auch wichtig, hey, die Server und die ganzen Daten, die sollen auch in Deutschland gehostet sein. Am besten sogar noch auf unserem Firmengelände. Und das bieten einfach die anderen nicht in dem Ausmaß. Da sind wir wesentlich flexibler und auch schneller.
Cool. Das heißt, ihr baut diese Server auch bei den Kunden auf dann? Oder läuft das über eure Zentrale?
Die Server selbst nicht. Die bauen wir nicht dort auf, sondern wir würden einfach unsere Bubble Solution drauf installieren. Das sage ich jetzt mal.
Ah, das ist klar.
Also es ist jetzt nicht so, dass wir ins Hardware-Business noch mit einsteigen und irgendwie Server-Farms hochziehen. Das ist jetzt nicht unser Ziel. Ne? Das wäre eine Nummer zu groß. Aber tatsächlich können wir natürlich unterstützen, unsere Lösung dort entsprechend zu hosten. Ja.
Nikolas, ich habe mal eine bisschen gemeine Frage. Bitte nimm es mir nicht krumm.
Daniel, immer. Jeder
Podcast. Das klingt genial.
Ja, vor allem denke nicht genial. An ein rosa Pferd. Ne? So, bitte nimm es mir nicht krumm,
genau.
Zu spät.
Das klingt absolut genial. Und nun habe ich deine Vita gehört und habe ich dein Drive. Und nun versuche ich dich ein bisschen so einzuschätzen. Und nicht nur das Licht brennt hell, sondern auch also der Wille nach Entwicklung ist stetig da. Nun läuft das 4 Jahre, das hast du 22 gegründet, die 4 Jahre sind um. Und dann? Weil wenn das ganze Konzept so steht, das hervorragend ist, dann kannst du eigentlich nur skalieren. Server skalieren, Programme skalieren, die du anbietest, neu installieren. Und dann? Wo kommt der Kerosinduft wieder her?
Okay, aber Moment, warum 4 Jahre?
Ich wollte gerade sagen, 2 oder nicht?
2, ja.
Also 22 gegründet und ich habe jetzt also 4 Jahre gegeben für das Projekt. Ein bisschen skalieren musst du ja noch.
Ach so.
Das war so ein bisschen so der Zeitraum, okay. Wo du gesagt hast, das habe ich X
verstanden.
Gemacht und das
jetzt,
3.
Jetzt.
Und das war irgendwie immer wieder ja. Ungefähr der.
So weit sind wir noch gar nicht. Noch ist es ja grüne Wiese. Ne? Das ist das Schöne, dass das halt ein größeres Projekt ist. Ne? In meinen Anstellungen war es ja immer so, da war ja schon sehr viel da. Ne? Und das, was ich verändern konnte, das waren Nuancen. Ne? Also man war schneller in einem Modus operandi, ne? Wo es zum Standard wurde. Hier hatten wir nichts vorher. Ne? Und wir stehen noch ganz am Anfang. Und das ist halt das Schöne, warum ich auch sehe, hier werden es, glaube ich, nicht nur 4 Jahre. Es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir da, sage ich mal, in diesem ruhigen Fahrwasser sind, wo ich dann wahrscheinlich auch wieder sagen werde, hey, was machen wir als Nächstes? Ne? Und mein Mitgründer David, der tickt da ähnlich. Ne? Also ganz ehrlich, wenn wir so weit sind, wäre es ein Exit-Case.
Verstehe ich. Es war auch eine gemeine Frage. Ne?
Ja,
ich habe dich quasi
legitim.
Gefragt, also wie sieht deine zukünftige weitere Frau aus? Ne? Oder irgendwie, das macht man also einfach. Ich habe eine zweite Frage. Ich darf hier immer 2 Fragen stellen, hat Fabian gesagt. Warum in Leipzig? Warum in Deutschland und nicht in Boston? Oder?
Die Frage ist gemeiner als die andere. Ne? Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Warum in Leipzig? Ne? Warum in Deutschland? Also warum in Deutschland speziell? Ne? Habe ich mir das gut überlegt? Ne? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich sage mal, die ganzen Gründungshürden, da möchte ich jetzt erstmal nicht anfangen. Da gibt es vieles, was wir noch verbessern können. Aber in Leipzig einfach, weil ich Leipzig lieben gelernt habe. Es ist meine Wahlheimat. So, ich bin seit 2012 hier. Ich habe meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet, wir haben 2 Kinder. Ne? Und Leipzig ist für mich einfach, das ist zu Hause. Und für Leipzig kämpfe ich auch. Und mach Werbung für Leipzig. Ne? Und ich würde mir so sehr wünschen, dass die ganze Gründerszene hier noch mehr floriert, dass wir Berlin die Wurst vom Brot ziehen. So, das ist so mein Ziel. Ne? Also Leipzig soll das neue Hub werden, ne? Gerade im Software-Kontext. Ne? Da sind wir ganz gut drin, aber es kann noch besser werden. Und das ist so meine Vision, wo ich sage, deshalb auch hier bleiben und deshalb es genau hier machen, weil hier grüne Wiese ist. Hier gibt es noch nicht so viel. Berlin ist satt, Leipzig noch nicht.
Kommt das bei dir so ein bisschen von den amerikanischen Wurzeln? Hast du es davon mitgenommen? Also so dieser American Way of Living, quasi immer was tun, offen, positiv denken, nach Lösungen suchen und vor allen Dingen immer was machen. Ist das bei dir damit beeinflusst? Weil das ist ja das, was man so mit der amerikanischen Wirtschaft zumindest verbindet.
Ja, definitiv. Ne? Also ich habe auch in meiner Familie, ich glaube, ich war einer der wenigen oder nicht sogar der Erste, der einen akademischen Abschluss hat. Ne? Aber ein Onkel von mir, der hat selber gegründet, hat ein Laserunternehmen in den USA. Und da waren wir auch ganz oft zu Besuch. Und natürlich, ne, habe ich da ein Stück weit auch ein bisschen was mit der Muttermilch mitbekommen. Ne? Dieses, ja, ich bin mein eigener Herr. Ich habe hier auf einer grünen Wiese eine Produktion hingestellt, ne, und mache jetzt irgendwas mit Lasern. Das ist schon ziemlich cool. Ne? Und natürlich ist das Mindset, was mich auch mitgeprägt hat. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, ab und zu kommt ein bisschen der deutsche auch durch. Ne? Also das ist immer so dieses Leben zwischen zwei Welten, wo auch manchmal der deutsche Skeptiker durchkommt. Ne? Weniger, aber ab und zu ist es schon, ne, wo ich dann sage, boah, ne, ich muss mir selber auf die Finger hauen.
Da gibt es eine geniale, bin ich gestern erst wieder drüber gestolpert, da gibt es eine geniale Recruiting-Werbung von Zeiss tatsächlich, weil Zeiss ja in Jena geboren ist, dort kommt's her, haben wir ja mittlerweile weltweit so weit expandiert, dass die da natürlich auch Personal brauchen. Logisch, das ist nichts Neues. Und die hatten eine Werbung von jemandem aus dem kalifornischen Standort. Und der hat darüber erzählt, wie Zeiss diese deutsche Company im Grund ist von den Werten, ne, Pünktlichkeit, Präzision und sowas, aber trotzdem diesen angenehmen, offenen Vibe hat in Kalifornien, dass diese Kombination er total schätzt. Hat mich sehr daran gerade erinnert.
Aber es ist schwierig. Es ist schwierig, diese Message rüberzubringen, den Spagat zu gehen, ne? Oder gerade jetzt auch im Werbebereich, Marketing, ne? Also wie bringst du so eine Message rüber? Also deutsches, konservatives, strukturiertes Unternehmen, ne? Und dann diesen Wang-Dang American Slang Lifestyle, ne? Ich schieß mal aus der Hüfte. Ja, also es gibt wenige, die das so geschafft haben. Ich muss da eher an eine Werbung denken von VW. Ich glaube in den 90ern oder Anfang 2000 lief das bei MTV Pimp My Ride. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ne? Die Serie. Ne? Und da lief auch sowas so, ja, wie Dub in the House, we are going to unpimp the auto, ne? So ein Deutscher, der dann wirklich, es war einfach genial, ne? Aber das gab es halt nur in den USA, weil die Werbung hätte hier nicht funktioniert, ne? Also auch da wieder Know Your Audience, das haben die ziemlich geschickt gemacht, ne? So, kann ich sehr empfehlen.
Es hat irgendwie Super Bowl-Werbung-Vibes ein bisschen.
Ja, genau, sowas, ne?
Ja, mir ist es nur aufgefallen, weil das ja im Prinzip genau die Werbung ist, die ich produziere bei Zeiss. Also die haben einen Mitarbeiter vor die Kamera gesetzt, irgendeinen Head-Off oder, nee, Head-Off war es glaube ich gar nicht, aber irgendeinen Manager und halt der hat das dann präsentiert so in einer ganz lockeren Konversation und deshalb hat das da funktioniert, weil er eben dieses Kalifornische repräsentiert hat, schon als Person, als Typ, wie er geredet hat, wie er aussah und das hat einfach gepasst. Ja, aber gehe ich mit, ist ein Spagat sowas zu kommuniziert, zu bekommen, vor allen Dingen in Interviews. Schwierige Sache.
Versuchen wir ja auch mit unserer Marke Honeysuckle, ne, auf, weiß nicht, ob ihr auf der Website mal geschaut habt, ne, aber es ist
natürlich.
Auch auf Englisch natürlich, ne, auch da internationaler Kontext, aber die Sprache, die wir nutzen, ist halt, wie wir halt auch im Büro sind, ne, es ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob ihr die Serie Silicon Valley kennt, ne, aber unser Humor ist sehr, sehr trocken, aber auch sehr locker, ne, also wir nehmen uns ja auch selbst auf die Schippe. Und das versuchen wir halt auch auf der Website ein Stück weit rüberzubringen. Ist natürlich auch immer, wenn man mit großen, konservativeren Unternehmen zusammenarbeitet, wie vielleicht im Airbus, ne, ist auch dieser Spagat. Ne? Wo geht man vielleicht zu weit im Wording? Ne? Was sollte man nicht sagen? Aber was ist noch locker genug, um ja unsere Kultur rüberzubringen, ne? Wie wir eigentlich sind? Weil letzten Endes kauft keiner das Produkt, sondern man kauft ja den Mensch dahinter. Ne? Produkte gibt es viele. Na, aber wir als Marke sind einmalig.
Jetzt hast du mir natürlich eine Steilvorlage für mein eigenes Business gegeben. Also ihr habt es gehört, Testimonials, Niklas hat es gerade gesagt, das funktioniert mega für Firmen und Produkte mit den Menschen dahinter zu vermarkten. Dankeschön.
You're welcome.
Das merkt man aber bei euch im Office auch. Ich war ja schon mal bei euch im aktuellen Basislager, sitzt ihr ja.
Genau.
Durfte ich auch schon mal vorbeischauen. Echt coole Truppe, die ihr da seid. Macht wirklich Spaß, die Kurzzeit, die ich da verbracht habe.
Du hast es überlebt, ne? Wir sagen auch mal, das ist so ein Einstellungskriterium, ne? Wir hatten jetzt letztens auch einen Kandidaten, mit dem waren wir essen, der war dann auch ein bisschen länger dort. Und wir sagen immer, wenn wir jemanden nicht ganz abgeschreckt haben, ne, dann passt er oder sie zu uns. Ne? Und das ist so. Weil die Vibes sind halt speziell. Ne? Wird nicht jeder so damit umgehen können, ne? Aber ich glaube, dass wir da schon einen ganz guten Riecher haben, auch für die Menschen, die like-minded sind, um in den Anglizismen mal zu bleiben.
Ja. Ist ja bei mir genauso wichtig. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden annehme und ich soll dann auf einmal mit dem ein Face-to-Face-Interview führen vor der Kamera und das passt nicht, dann wirst du ja mit den Leuten nicht warm und dann wird es ja nicht authentisch.
Ja, das hilft auch nicht. Also ich habe das also mit einem Kollegen, der ist ins Gesellschaftsrecht ein bisschen rüber gehüpft und er hat aber eine sehr, sehr klare, sehr so ungeschönte Art zu reden. Und das gibt einfach, und man merkt, der schreckt also dass er manche Leute gleich also abschreckt, weil er einfach so klar ist und sagt, ja, das ist hier Rechtsbruch. Ich, der nun ein paar Jahre länger in der Großkanzlei war, ich würde da nur drei, vier Schnörkel drum bringen, ne, noch irgendwie das verpacken und dann sagen, die Rechtsauffassung könnte der Meinung sein, dass sie hier folgende und andere, die können das nicht hören, ne? Ich kann das privat also auch nicht hören. Also man kriegt ja manchmal von Anwälten also noch nicht mal mehr eine klare Ja-Nein-Geschichte. Ne? Dann schon meine Freundin, die mobbt mich und sagt, ja, es kommt drauf an, it oder?
Depends, was du jetzt essen willst.
Genau.
Ja. Kenn ich.
Mit Daniel kann man nicht ordentlich reden.
Naja, aber auch da, ne, das habe ich auch schon in meiner vorhergehenden Anstellung auch immer gesagt, ne, auch in Rechtsabteilung. Ne? Es wurde immer so gesagt, okay, die Rechtsabteilung hat aber gesagt, ne, oder auch jetzt, ne, unsere Anwältin hat aber gesagt, wo ich sage, hey Leute, die geben eine Empfehlung ab, die Entscheidung treffen immer noch wir. Ne? Es ist immer ein Abwägen von Risiken. Ne? Wenn ich das und das tue, wie ist die Rechtslage, was sagt unser Anwalt, ne? Und welchen Weg wir jetzt gehen, das entscheiden immer noch wir. Ne? Wir wurden über die Risiken aufgeklärt. Das ist wie ein Beipackzettel in einer Aspirinpackung. Ne? Den willst du auch nicht lesen, weil wenn du das tust, dann wirst du ja keine Aspirin nehmen. So.
Ja, richtig. Ja.
Stimmt. Richtig. Also, wenn jemand ein Gutachten zu Cum-Ex braucht oder Nachfolger, ich bin bereit.
Aber das ist ein sehr schöner Vergleich. Den habe ich noch nicht gehört, dass man die Gründung in Deutschland wie das Lesen eines Beipackzettels handhaben sollte.
Naja, ja, den Rechtsrat. Das Problem ist halt, wenn man dann also tot ist, ne, dann will ich aber nicht hören, der Apotheker hätte mir mehr helfen sollen.
Genau.
Das ist es. Aber ich mag und wir haben ja manchmal ein Vorgespräch und wir haben das letzte Mal, war ein Tempo von uns, was stört dich momentan am deutschen Wirtschaftsklima? Und das ist ein Thema, sollte man nicht in einem positiven Podcast also aufnehmen. Ich sehe auch schon gerade, wie Fabian ein bisschen mit den Augen rollt. Aber wir entwickeln eine gewisse Vollkasko-Mentalität aktuell in Deutschland. Diese Bereitschaft, auch vielleicht also Fehler zu machen und vor allen Dingen dafür Verantwortung zu nehmen, selber Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist was bei dir krass rüberkommt, dass das anders ist.
Ja, definitiv. Don't get me started. Ne? Da sprichst du mir wirklich aus der Seele, weil das ist Vollkasko-Mentalität. Das trifft's. Keiner möchte mehr Risiken eingehen. Keiner möchte mehr Entscheidungen treffen. Es lähmt. Ne? Das habe ich halt auch immer schon im großen Unternehmenskontext gemerkt. Ne? Und es hat mich tierisch genervt. Ne? Es war teilweise, wenn was schiefgelaufen ist, ging es nicht darum, wie lösen wir das Problem und wie machen wir es das nächste Mal besser, sondern wer ist schuld? Ne? Wer kriegt jetzt auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt? Das ist halt in Deutschland, es traut sich keiner mehr was. Ne? Eigentlich passiert ja nicht mal was. Das ist ja auch das. Ne? Auch im Flugzeugwartungskontext. Was sie immer schon in der Ausbildung gesagt haben, du stehst mit einem Bein im Knast. Ich sage so ein Bullshit, ne? Also was will man denn einem Azubi, teilweise waren da 16-Jährige mit dabei, die lehnt man durch solche Aussagen doch. Die werden doch keine Schraube mehr drehen am Flieger, wenn es heißt, okay, du bist schon im Knast, ne? Triff bloß keine Entscheidungen und lass das mal einen anderen machen. Und das ist halt ein Sinnbild für unsere Gesellschaft, Ownership. Keiner übernimmt Verantwortung, keiner trifft mehr Entscheidungen, ne, alles muss abgesichert sein. Ja, es ist traurig, ne? Und ich versuche halt auch immer ein Stück weit einen Knopf dran zu kriegen und sagen, okay, wie kann ich das verbessern? Ne? Ja, durch Podcasts, durch Speeches, Talks, ne? Spreading the word, aber ist das genug? Das ist die Frage.
Habt ihr da irgendwie ein System bei euch in der Firma, wie ihr das quasi für euch intern wenigstens umsetzt? Schnellere Entscheidungswege, andere Fehlerkultur, wie macht ihr das bei euch? Weil ich nehme mal ja an, dass du das nicht nur nach außen tragen möchtest, sondern dir es intern genauso wichtig ist.
Na gut, ich sag mal, wir sind ein Gründerduo, wir haben zwei Mitarbeiter. Wir sind uns ziemlich schnell einig. Ich meine, wir sind ein kleines Team, da geht es auch noch ein bisschen einfacher, ne? Dass man halt auch wirklich alle fragt, das geht in größeren Teams schon nicht, dass man immer basisdemokratisch abstimmt, ne, gehen wir jetzt nach links oder rechts, das funktioniert irgendwann nicht mehr ab einer gewissen Größe. Aber wir sind uns da in den meisten Themen relativ schnell einig. Ja, also ich kriege immer einen Kraus, dass man als GmbH, auch eine Zwei-Mann-GmbH, Gesellschafterversammlung, ne, muss ja eigentlich einen Brief schicken, Einladung, das nachweisen, das protokollieren, wo ich sage, sorry, ne, das theoretisch können wir es über den Tisch rufen. Ne? Wollen wir es so machen? Ja, machen wir. Hiermit beschlossen. Ne? Aber es muss halt alles förmlich dokumentiert werden, Und das ist halt auch was, da kriege ich die Krise. Ne? Das ist ein gewisser Bürokratieapparat, der Sinn macht bei einer gewissen Größe und mit mehreren Gesellschaftern, sicherlich. Aber als kleinen Unternehmer sozusagen eher nicht. Ne? Also long story short, wir sind uns sehr, sehr schnell einig und Entscheidungen treffen wir ad hoc.
Und einfach machen und aus Fehlern lernen, wenn es schief geht. Und wenn nicht, ist es grandios.
Genau, hatten wir auch schon. Ne? Also wir hatten auch Dienstleister, wo es um Relaunch unserer Homepage geht. Da waren ein, zwei dabei, die waren nicht gut. Mit denen hatten wir angefangen, haben dann aber auch ganz schnell wieder abgebrochen. Ne? Und klar, da waren auch Kosten mit dabei. Das waren ja typische Sunk-Costs. Ne? Aber es ist nicht so, dass wir da jetzt nächtelang geweint haben, gesagt haben, boah, das Geld ist jetzt weg. Und ja, natürlich ist es scheiße, ne? Aber wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir mit denen den Weg gehen. Und als wir gemerkt haben, okay, es funktioniert nicht, es matcht nicht, haben wir auch schnell die Entscheidung getroffen, dass wir das beenden. Und das ist es halt einfach. Schnelligkeit.
Sehr, sehr stark. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt was, also ist das dann einfach okay, abgehakt und weiter? Oder habt ihr noch so ein System dahinter, wie ihr versucht, okay, wie ziehen wir jetzt das maximale Learning daraus?
Ich würde sagen, wir hatten noch nicht den so großen Fuck-up, dass ich sagen kann, okay, wir müssen jetzt hier eine Workshop-Session machen, um Learnings draus zu ziehen. Ne? Also es waren eigentlich ziemlich triviale Sachen, ne, wo wir sagen, okay, unser Bauch hatte recht. Ne? Bei gewissen Themen hatten wir von Anfang an ein schlechtes Bauchgefühl, sind trotzdem den Weg gegangen. Learning war dann, okay, hör mehr auf deinen Bauch. Ne? Also das ist auch was ich letztens beim Young Founders Network, da war ich als Speaker eingeladen, habe ich auch gesagt, okay, 90% Bauchgefühl, 10% Wahnsinn, hört auf euren Bauch, weil der hat ganz, ganz oft recht. Und der hat uns so weit gebracht, wie wir jetzt sind.
Schön, grandioser Input. Ich glaube, sowohl, na gut, Daniel, bei dir ist es, hatten wir in der letzten Podcast-Folge, die noch nicht Stand jetzt online ist, aber die natürlich vor dieser Folge kommen wird. Da hatten wir auch ein bisschen drüber geredet, ne? Bei dir ist es ja leicht anders aufgrund deiner beruflichen Voraussetzungen, die du erbringen musst als Anwalt.
Ich habe bei mir ein bisschen das Problem, dass dieses Machergehen von mir durch eine Realismus, um es positiv zu formulieren. Also es gibt ja so dieses Theorem von irgendwie, also Disney, glaube ich, du brauchst einen Realisten, jemand, der positiv denkt und einen Pessimisten, die dann irgendwie die drei Sachen also besprechen. Die Leute kommen ja zu mir, wenn sie irgendwie gescheitert sind. Die wenigsten Leute gehen zum Anwalt und sagen, ich habe da ein Problem. Und das ist natürlich ein gewisser Bias, also englische Wörter sind problematisch. Ne? Also ich bin gewisse irgendwie vorgeprägt durch meine Arbeit, die mir dann zeigt, Probleme, werdet doch mal ein bisschen sicherer. Und warum macht ihr das nicht vorher? Mir hat letztens jemand gesagt, wenn ich mit 20 Verträge, also schließe ich ab, 19 klappen super. Wenn ich wegen den 20 zum Anwalt gehe, dann habe ich also mehr Kosten reingesteckt in den Anwalt, als ich bei dem einen Vertrag, der nicht klappt, verliere. Das war eine sehr kluge Sache, die mir überhaupt nicht gepasst hat.
Hat dir gezeigt, dass du nicht so relevant bist, ne?
Ich finde super, dass wir das in den Podcast in den Äther bringen, danke.
Ja. Ich hoffe, dieses gesunde Maß an Ironie und Sarkasmus kommt dir rüber.
Schön wäre es, wenn es wäre, ne? Aber es ist, da ist sogar was dran. Ne? Und das ist ja die Idee, ne? Der Anwalt ist vielleicht der Beipackzettel. Mir ist die Idee sehr sympathisch, weil oftmals auch in BNI-Gesprächen und so weiter, dann kriegt man manchmal so raus, so eine gewisse Sache, ja, der Staat hat mir nicht genug geholfen. Oder mein Umfeld hat mir nicht genug geholfen. Die Eigenverantwortung muss nach vorne kommen.
Ja, Amen dazu. Ne, das ist vielleicht dazu auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Comedian und ich weiß nicht, ob er ein Diplom hat, aber Physiker Vince Ebert, ne, den gucke ich ganz gerne und folge ihm auch auf LinkedIn. Und der hatte auch ein Stück weit das gesagt, er hat ein Buch geschrieben, Broadway statt Jakobsweg. Und der war ein Jahr oder fast ein Jahr in den USA, um so ein bisschen diese US-Vibes mitzubekommen. Dann kam aber Covid. Und da schreibt er vorhin über eine Feststellung, dass während Covid, ne, als das jetzt kam, der Deutsche sagt, oh, lieber Staat, hilf mir, ne, es läuft gerade schlecht, ne, Kurzarbeit, es gibt Kurzarbeitergeld. So, das hat natürlich ein gewisses Price-Tag, ne, was unserer Wirtschaft jetzt nicht gerade geholfen hat. Was hat der Amerikaner gemacht, ne, der in einem Hotel gearbeitet hat und da seinen Job verloren hat durch Covid? Der hat nicht die Hand aufgehalten, weil es da einfach kein Sicherheitsnetz gibt. Und hat gesagt, okay, ich habe meinen Job verloren kurzfristig, was mache ich jetzt? Na, dann fahre ich Essen aus. Und das ist halt einfach dieses, sorry, ganz kurz. Jetzt wurde ich unterbrochen von meinem coolen Mitgründer, der mir einen Espresso angeboten hat.
Ist aber ein netter Grund.
Ja, ist ein netter Grund tatsächlich. Aber mitten im Fluss, ne, mein Gedankenfluss ist weg. Ja. Nein.
Fährt Essen aus.
Während der Deutsche, sag ich mal, die Hand aufhält, na, weil der Amerikaner keine Wahl hatte, hat das halt einfach angepackt. Ne? Also ich bin hier reingeraten durch die höhere Gewalt, aber ich ziehe mich hier selber wieder raus. Und das ist das, was hier ein Stück weit fehlt, weil wir halt einfach dieses Sicherheitsnetz hatten und noch haben, wird man sehr bequem. So, und das ist halt immer so, diese es steht mir zu Mentalität, ne? Und ich habe doch ins System eingezahlt und jetzt halte ich mal die Hand auf. Don't get me wrong, ich finde es gut, dass es ein Netz für die Schwächsten gibt, ne? Und man soll auch nicht bodenlos fallen. Aber ich finde ein Stück weit, ja, jeder, der 18 Jahre alt ist, sollte selbstverantwortlich handeln und auch was seine eigenen Finanzen angeht. Ne? In Amerika legt man sich Geld zurück für schlechte Zeiten. Das ist hier nicht der Fall, weil wir ja hier ein großes Sozialsystem haben, was sich auffängt. Ja, deswegen ist die Sparerquote hier auch so niedrig, behaupte ich mal. Einfach mal eine These, die ich hier in den Raum werfe. Ne? Und,
gut, das hängt ja ein bisschen damit zusammen, dass wir so viel abführen und abgeben, dass natürlich klar, da
um das System weiter zu finanzieren, ne? Was ja so schon nicht reicht. Ne? Und das ist halt, jetzt wird es ja politisch, ne? Das ist ja so meine andere Leidenschaft gerade noch. Aber ja.
Die spontane.
Das, ja, die spontane, ne? Aber der Spaß kostet ja auch Geld. Ne? Und das ist, es kostet nicht wenig und es ist so schon nicht mehr finanzierbar. Ne? Hinzu kommt der Fachkräftemangel, immer weniger Leute, die einzahlen, mehr Leute, die rausnehmen. Milchmädchenrechnung sagt, das wird so nicht lange gut gehen. So, ne? Deswegen, also da wünsche ich mir einfach mehr Selbstbestimmtheit und nicht staatliche Steuerung und ja, top-down whatever. Befehle.
Das heißt, ja, September wird spannend.
Kann sehr spannend werden, ja. Wir bleiben auf dem Laufenden, was hier, was passieren wird. Was es auch für uns als Unternehmer und Gründer bedeutet, wie das weitergeht.
Ja, du hast es aber gerade so negativ betont. Wie kommen wir da positiver raus? Mensch,
ja, ey, Drive. Sorry, das war jetzt gerade gar nicht so gemeint. Ja.
So. Das war nicht meine Intention. Wir schauen mal, wie es wird. Ne? So Doomsday, ne? Armageddon. Alles mit
so viele Fenster, die man putzen muss. Also, ne?
Wie war der Ansatz von Daniel jetzt gerade? Du kamst von, da wird der September spannend.
Genau. Das war der Ansatz wegen der Wahl, ne, die ansteht. Das war,
ja, ich hab das schon verstanden.
Ja, das weiß ich. Das Putzig ist ja, dass wir uns, wir alle drei, ich glaube, ich bin da ein bisschen raus, weil ich halt nur deutsches Recht kann, ja. Aber gerade bei euch beiden, warum keine Gründung in den USA? Das ist ein Thema, wo du ein bisschen rumgeschifft bist und ich weiß privat, ne, aber wenn du einmal im Jahr drüben bist, vielleicht auch länger, ich glaube, deine Familie, die, also hättest du doch überredet bekommen.
Ja, tatsächlich nicht. Also okay. Frau und Kinder, das ist tatsächlich, also ich glaube, meine Frau ist kein großer Fan vom Auswandern. Ne? Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das Gras ist ja nicht unbedingt grüner auf der anderen Seite. Ne? Ich hatte jetzt einen Kumpel, der ist nach Kanada ausgewandert, der wird jetzt wieder zurückkommen. Gut, der Job hat ihm nicht gefallen, ne? Aber da gibt es ganz andere Probleme. Ne? Also es ist nirgendwo rosig, gerade in den jetzigen Zeiten. Ne? Also wirtschaftlich ist es schon hart. Ne? Auch in den USA, keine Frage. Ne? Wenn du in gewissen Feldern stark bist, dann kannst du hier bei dem, wie haben sie es genannt, hier dieses, nicht Green Deal, ne? Aber kannst du natürlich auch ordentlich Subventionen abgreifen, um da dein Zelt aufzuschlagen. Ne? Aber es ist die Frage, was passiert danach? Ne? Und auch da sind große Wahlen Ende des Jahres. Ne? Was passiert dann? Also es ist sehr viel Ungewissheit und das, glaube ich, international. Ne? Also ich wüsste nicht, was wäre die Alternative. Natürlich, ne? Nervt es mich tierisch, dass hier die Steuerlast riesig ist. Ne? Also auch als kleines Unternehmen. Ne? Wir haben letztes Jahr das erste Jahr, es waren ja im zweiten Jahr, im ersten richtig aktiv mit Revenues. Wir haben Gewinn gefahren und da zahlen wir dann mit den kommunalen Steuern mal direkt 30% von unserem Gewinn sind dann weg. Ne? Für was? Ne? Wir sind gerade dabei, ein Unternehmen aufzubauen, haben aber direkt schon Abgaben, obwohl das Geld im Unternehmen verbleibt. Na, und es sind viele Themen, die mich da umtreiben. Aber Ist es in den USA wirklich besser? I don't know. Ne? Du hast andere Kosten auf der anderen Seite.
Da hatte ich eine sehr, also nicht über das Thema Abgaben, aber über generell das Leben im Ausland hatte ich einen sehr interessanten Dialog mit einer guten Freundin von mir. Dadurch, dass ich ja selber ein Jahr in Neuseeland gelebt habe und mir dann so dachte, okay, das so auch in meinem Kopf ein bisschen glorifiziert habe, okay, das ist jetzt das viel bessere Leben, hier ist alles irgendwie schöner, dachte ich mir am Ende trotzdem, okay, du möchtest jetzt mal mit den Dingen, die du hier gelernt hast, auch über dich als Person, nicht nur über das Land, einfach mal nach Deutschland gehen und gucken, was passiert. Und man hat es ja immer noch so ein bisschen glorifiziert, oder ich zumindest hatte es ein bisschen glorifiziert noch in meinem Kopf. Ja, wenn ich jetzt wieder dorthin reise, ist es wieder locker, fluffig, leicht. Und dann habe ich aber sie wieder getroffen, die ganze Zeit dort gelebt hat. Und an dem Stand, wo ich abgeflogen bin, waren wir auf dem gleichen Stand im Kopf. Und sie ist jetzt dann aber noch 1,5 Jahre, fast 2 Jahre länger dann da geblieben. Und es ist genau das passiert, wovor ich das, was ich vermeiden wollte und gucken, okay, es ist, also sie hat sich dann so gefühlt und hat die ersten Probleme aus dem Land mitbekommen und die ersten Dinge, die ihr nicht gepasst haben, weil sie eben dort dann angekommen ist, auf lange Sicht. Es war nicht dieses Neue, immer wieder was anderes tun, das Leben ändert sich ständig. Irgendwann bist du zwangsläufig an einem Punkt, ob das durch Familie ist, ob das durch deine eigene Wahl ist, wo du leben möchtest. Irgendwann kommst du in diese Routine rein und dann stellst du die Probleme im Land fest, aber kein Land ist da flawless aus meiner Sicht.
Absolut nicht, ne, würde ich so unterschreiben. Ich habe auch immer gesagt, so Kanada war für mich immer das Paradebeispiel, wie ein Land auszusehen hat und wie es laufen muss. Ne? Aber Trudeau ist auch nicht gerade beliebt. Ne? Also, ja, wo ich mich auch gefragt habe, warum nicht? Ne? Es ist doch alles schick dort. Ne? Also die sind so, der Sweet Spot zwischen USA und Deutschland war für mich Kanada. Ne? So, du hast ein bisschen Sozialsystem, aber nicht so aufgebläht wie hier. Ja, aber die Leute sind trotzdem unzufrieden. Ne? Und hast ja auch explodierende Wohnungspreise, gerade in Toronto. Ne? Eigentum ist da illusorisch, utopisch für die meisten. Ne? Und ich war jetzt im Februar erst wieder dort, meinen Kumpel besuchen. Ne? Das ist unglaublich, was ich an Geld dagelassen habe, auch für Essen gehen. Also wenn wir denken, hier ist es teuer, dann kann man das Dreifache mal dort draufrechnen, ne? Für eine Pizza oder sowas. Also es ist Irrsinn. Na, also ja, wie du schon sagst, es ist nichts Flawless.
Ja, das schätze ich aber tatsächlich dann an Deutschland trotzdem. Also auf der einen Seite, ja, wir haben ein sehr, sehr großes Sozialnetz und das ist hemmend, was du schon vorhin gesagt hast, aber wir haben wenigstens eins. Wir haben auch eine gewisse Freiheit darauf, was zu tun. Es ist man an einigen Ecken aus meiner Sicht auch zu viel. Geh ich komplett mit. Aber wir haben wenigstens eins. Wir fallen nicht komplett bodenlos. Wenn wir einen Fehler machen, crashen wir nicht auf null. Weil ich glaube, das ist an einem bestimmten Punkt, ist das auch hemmend. Wenn du natürlich auf null crashen kannst, dann hast du natürlich auch eine Existenzangst, wenn du gerade am Anfang stehst. Also ich weiß nicht, ob ich gegründet hätte, hätte ich gewusst, ich kann komplett auf null fallen. Also auf komplett alles verlieren.
Gut, aber dann muss ich dir die Gegenfrage stellen. Wenn das passiert wäre, dann wärst du zu Subway gegangen und hättest dort Sandwiches verkauft.
Vermutlich. Ja, vermutlich.
Also dieses auf null fallen finde ich ein bisschen gut. Ich glaube, in Deutschland ist es momentan sehr schwer, sehr gut zu leben und sehr schwer, schlecht zu leben. Oder sehr schlecht zu leben. Wir haben halt dieses, aber dieses nach oben, dieses eigentlich der arme, also der American Dream, ne? Dieses Bootstrap, also zieh dich selber hoch, diese Mentalität, die eigentlich uns in Westeuropa auch lange Zeit so stark also gemacht hat, die haben wir ein bisschen, die ist ein bisschen abhanden gekommen. Und sogar in der USA ein kleines bisschen auch. Also vielleicht ist das jetzt da angenehmer, aber da haben wir auch so eine Mentalitätsschiff drin.
Daniel, da bin ich komplett bei dir. Ne? Das ist ja das, ja, wie du gesagt hast, man fällt hier, es ist schwer, hier auf null zu fallen. Auch wenn man das Sozialsystem nicht hätte. Schau es doch an, jeder sucht hier Fachkräfte. Ich habe meiner Frau auch immer gesagt, wenn das hier scheitert, ne, mit meiner Firma, ich wüsste, wo ich hingehen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Natürlich, ich meine, im schlimmsten Falle, ja, mache ich einen Minijob, ne, als Kellner oder was auch immer, ne, aber es ist nie so, dass man komplett nackig dasteht. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe zu Schulzeiten auch schon nebenbei gearbeitet in der Disco Alpenmax in Gießen. Ich war eine coole Zeit, ne? Gab es ja hier auch mal
in als Leipzig. Als Türsteher oder als Barpersonal? Nee,
als Barpersonal als natürlich.
Als
Türsteher. Antänzer, nein. Nee. Und als ich in Frankfurt bei Air Canada gearbeitet hatte, hatte ich ja auch schon mein Studium und das ist an der US-Uni gewesen und ich habe Studienkosten, Spoiler Alert, insgesamt von bestimmt 80.000 Euro gehabt.
Boah. Ja,
also Bachelor und Master. So, was habe ich gemacht? Ich bin nach meiner Schicht als Flugzeugmechaniker bei Air Canada zu Hollister nach Frankfurt. Das war damals der erste Laden, den die eröffnet hatten, wo die Leute 2 oder 3 Stunden anstanden, um Klamotten zu kaufen. Und habe da Klamotten zusammengelegt, ne? Und gute Laune verbreitet. Und das ist halt das, warum habe ich das gemacht? Um mein Studium mitzufinanzieren. Ne? Ich meine, das waren im Vergleich zu den Gesamtkosten auch Peanuts. Aber ich habe nicht gesagt, oh, ich möchte BAföG, hätte ich wahrscheinlich nicht mal Anspruch gehabt, davon mal abgesehen. Und die Hand aufgehalten und der Staat muss mein Studium bezahlen. Nein, ne? Es waren alles ja, Privatunis, ne, also auch in den USA, Universitäten kosten einen Haufen Geld. Und dafür habe ich gearbeitet und mehr gearbeitet. Ich hatte 2 Jobs, ne, statt die Hand aufzuhalten. Und das ist halt das, was fehlt. Ne. Zieh dich selber raus. Das ist das, was ich meinte. Ne, statt in die Opferrolle zu gehen und sagen, okay, lieber Staat, jetzt bitte helfen. Nee, jeder hat es in der Hand und gerade in der jetzigen Zeit. Ne, ich kann Brötchen verkaufen beim Bäcker. Ich hatte letztens eine Annonce gesehen, 15 Euro die Stunde. Ne, über Mindestlohn. So, und hungern müsste meine Familie nicht. Klar, ne, es wäre kein Urlaub mehr drin, ne, nach Amerika fliegen oder sowas. Ne? Aber es wäre eine harte Zeit, aber man würde überleben.
Das finde ich bei dir so faszinierend, weil das ist ja nicht ein Standpunkt, den du aus einem gewissen Privileg von deiner Familie heraus hast, sondern, wie du schon gesagt hast, du standest ja sehr am Anfang. Du hast ja alles irgendwie selbst erarbeitet.
Ja, ein wichtiger Punkt, ne? Das ist halt auch das, was ich oft gehört habe. Naja, du bist ja privilegiert aufgewachsen. Ich sage Bullshit, ne? Meine Mutter war Angestellte im Finanzamt und mein Vater hat in meiner Kindheit war UPS-Fahrer. Der hat Pakete ausgefahren, ne? Beide kein Studium. Mutter hatte, also war alleinerziehend und hatte stellenweise 2 Jobs, ne? Dass ich mit auf Klassenfahrt gehen konnte. Ich bin in einer Zweizimmerwohnung aufgewachsen, wo meine Mutter im Wohnzimmer geschlafen hat, dass ich ein eigenes Kinderzimmer hatte, ne? Und das ist halt das, na, ich möchte jetzt da nicht sagen, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär, weil Punkt 1, bin ich kein Millionär, Spoiler, und na, möchte keine Sob-Story draus machen, aber ja, das, was ich heute erreicht habe, habe ich mir selber erarbeitet und habe es nicht durch Jammern geschenkt bekommen. Und das ist das, was viele vergessen, ne? Das ist, ja, erster mit dem akademischen Abschluss, na, das, man kann das schaffen. Man muss aber auch Risiken eingehen. Mein Risiko war ein riesigen Studienkredit, den ich bis heute noch abzahle. Aber es hat sich ausgezahlt am Ende.
Sehr, sehr interessant. Also sehr coole Story, die du in deinem Leben hast. Und da haben wir wahrscheinlich ja jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Ich glaube, wenn man dann noch mal viel mehr ins Detail gehen würde, da würden wir noch ganz, ganz andere Details erfahren.
Das würde den Rahmen sprengen, da braucht man ein Bier für.
Ja, 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 dann müssen wir einen eigenen Podcast machen. Starten wir hier noch. Daniel, ich geh dir Podcast fremd.
Vielleicht, also komme ich ja mit, ne?
Vielleicht kommst du mit. Ja, grandios. Ich muss auch sagen, also wir haben uns ja jetzt, wir kennen uns ja nicht nur einmal, wir haben uns ja schon einige Male gehört. Ich fand das bei uns so faszinierend, weil wir im Kopf, glaube ich, nach ähnlichen Werten ticken und uns ähnliche Dinge interessieren. Das hatte ich bei keinem aus der Unternehmerwelt so sehr wie bei dir. Deshalb freue ich mich, dass du heute bei uns dabei warst. Wenn du jetzt noch ein was an unsere Hörer loswerden wollen würdest, was wäre das? Ein Punkt, den du unbedingt vermitteln möchtest.
Ja, jetzt kommt hier diese Empowerment-Rede, ne? Einfach mal anpacken und machen. Nein, das nicht, ne? Aber tatsächlich ist es richtig. Es geht ein Stück weit schon in die Richtung, ne? Und das hatte mir mal meine amerikanische Tante gesagt, ne, so plump das ist, ne, aber diese Nike, der Nike-Slogan Just Do It, da ist so viel dran. Und das ist halt das, ich habe satt, diese vergiftete Stammtischkultur, wo hier nur gemeckert wird. Ne? Manche schaffen es noch, auf eine Demonstration zu gehen, auf die Straße zu gehen und denken, okay, damit habe ich ja meine demokratische Pflicht getan und jetzt wird alles gut. Packt an und gestaltet die Welt mit, ne? Statt nur zu meckern beim Stammtisch, ne? Oder von der Politik Sachen einzufordern. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich ehrenamtlich betätigen kann. Ne? Und damit meine ich nicht nur politische Parteien, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Keine Ahnung, Essensausgabe oder, ne? Wo man einfach mitmachen kann, ne? Um die Welt etwas besser zu machen. Jetzt wird es doch ein bisschen cheesy, ne? Sorry, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, weil mir wird zu viel gemeckert und tatsächlich zu wenig gemacht. Und ich glaube, da kann jeder Einzelne von uns was dran ändern.
Okay, ich muss dieses Positive ein bisschen irgendwie aufbrechen, weil wir sind ja auch ein Unternehmer-Podcast. Nikolas, wie können wir dir helfen?
Mir ist nicht mehr zu helfen.
Suchst du nach einem bestimmten Kontakt? Brauchst du einen Kontakt aus dem Netzwerk von den Leuten, die das hören, die sich dafür davon getriggert fühlen und vielleicht reinholen können?
Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich heute eingeladen habt, um einfach da, ja, to get the message out. Na, einfach, dass wir gesprochen haben, dass wir hoffentlich vielleicht den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen angezündet haben, auf gut Deutsch, ne? Inspiriert, motiviert. Das habe ich auch im Business-Kontext gemerkt, es kommt vieles, wie es kommen soll, ne? Und manchmal, ja, unverhofft kommt oft, ne? Wenn man nicht damit rechnet, ne? Also da jetzt gezielt nach etwas zu fragen, wäre falsch. Ich bin zufrieden, wenn die Hörer zufrieden sind.
Wow, nochmal ja. Cheesy.
Ja, okay. Wow. Okay, dann also die allerletzte. Okay,
das kannst du wirklich rausschneiden, das war too much. Bisschen drüber, aber.
Was ist der sicherste Platz in einem Flugzeug? Wo?
It depends, um mal. Ja. Ne, in Anwaltssprache. Kommt tatsächlich immer drauf an, ne? Also.
Wasserladung. Also Wasserlandung. Genau. Berg zur Schellen, dann hinten. Damit man nochmal den Servierwagen so an sich vorbeifahren hat.
Richtig, nee, tatsächlich. Ich glaube, hat man eine Statistik gesehen, dass hinten tatsächlich am sichersten sein soll. Wobei, also ich glaube, da haben sie einfach nur Crashs ausgewertet. Ne? Ist aber am ungemütlichsten dort, ne? Weil da die Schwingungen natürlich, es schwingt sich aus hinten. Hm. Die sind da am höchsten. Also hinten ist grundsätzlich scheiße zu fliegen, weil es nicht bequem ist. Also da kannst du deinen Tomatensaft nicht genießen.
Ah. Das ist aber gut zu wissen, danke dir. Ich habe nämlich jetzt eine Sitzplatzauswahl demnächst für den Flug nach London und dann Irland vor mir. Da werde ich gucken, dass ich nicht hinten sitze. Danke.
Oh, an dieser Stelle vielleicht tatsächlich noch eine Bitte an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schnallt euch immer an. Na, also dieses Phänomen Clear Air Turbulence, das ist nicht ohne. Also ich habe da so viel Scheiß gesehen. Ja, also das sind Turbulenzen, die auf dem Wetterradar nicht ersichtlich sind. Ne? Und da sackt der Flieger halt um mehrere Meter einfach mal ab aus dem Nichts. Auch wenn die Anschnallzeichen aus sind, immer schön angeschnallt bleiben. Ne? So deutsche Vollkasko-Mentalität.
Schön, dass wir da haben einen richtig schönen Rahmen geschaffen und richtig schön alles das, was du am Ende gesagt hast, zunichte gemacht. Jawohl.
Ja, geil, ne?
Grandios. Wundervoll. Nikolas, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Und ich glaube, auch ihr als Zuhörer konntet da ganz, ganz viel, viel mitnehmen, nochmal einen anderen Einblick in eine komplett für die meisten auch fremde Branche zu bekommen. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr das nächste Mal in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, die Unternehmer-Lounge startet in die 8. Folge dann. Und dann wieder nur mit Daniel und mir. Und danach haben wir aber auch schon wieder einen spannenden Gast geplant. Bleibt da auf jeden Fall dran. Wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da, Kommentare und Kritik gerne gehört, gerne konstruktiv geträgt. Wir wollen euch immer das beste Produkt am Ende des Tages liefern, was euch weiterbringt, aber auch einfach Spaß macht zuzuhören. Deshalb lasst uns da gerne Feedback da. Wir freuen uns immer darüber.
Und bis in 14 Tagen.
Ihr Lieben, bis dahin. Ciao, ciao.
Dankeschön.